Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Ute Reckers am Mikrofon. Guten Tag. Und das sind unsere Themen heute. Morgen startet die Grüne Woche für den Publikumsverkehr, die weltgrößte Landwirtschaftsmesse. Und wir fragen uns, was das Agrarland Niedersachsen zu bieten hat. Außerdem stellen wir ein Hausprojekt in München vor, mit dem Mieter und Mieterinnen ihre Wohnungen vor dem Verkauf auf dem freien Immobilienmarkt retten wollen. Und wir lassen uns berichten von einem Empfang für Kommunalpolitikerinnen in Brandenburg. Thema dort war, wie Frauen sich besser gegen Hass und Diskriminierung zur Wehr setzen. Die Grüne Woche in Berlin läuft. Für Fachbesucher und Politik ist sie schon geöffnet, für das breite Publikum dann ab morgen. Es ist die weltweit größte Landwirtschaftsschau. Von alteingesessenen Berlinern wegen der vielen Essstände übrigens auch liebevoll die Fresser genannt. Auch die einzelnen Bundesländer präsentieren sich dort in eigenen Hallen. Bayern zum Beispiel ist sehr präsent, aber auch das andere große Agrarland in Deutschland, Niedersachsen. Und mit unserem Landeskorrespondenten in Hannover will ich über die Grüne Woche aus niedersächsischer Perspektive sprechen. Bastian Brandau, zunächst mal, wie präsentiert sich denn das landwirtschaftlich geprägte Niedersachsen in Berlin auf der Grünen Woche?
Ja, auch die Aussteller aus Niedersachsen präsentieren sich in einer eigenen Halle, in der Niedersachsenhalle dementsprechend. Und auch dort ist man froh, dass es nach 2 Jahren Corona-Pause endlich wieder losgeht. Ist ja auch immer wichtig, ein Treffpunkt, solche Messen. Und die Verantwortlichen, die bezeichnen Niedersachsen gerne als das Agrarland Nummer 1. Den höchsten landwirtschaftlichen Produktionswert aller Bundesländer verzeichnet man in Niedersachsen. Das ist ein weites Spektrum, was sich da zeigt, eben auch bei diesen rund 60 Ausstellern, die es wohl sind aus Niedersachsen. Auf einer Seite haben wir Themen für Fachbesucher. Es gibt ja auch eine sehr hochentwickelte Agrarindustrie in Niedersachsen, in den ländlichen Regionen. Die Fachbesucher, Sie haben es gesagt, sind schon vor Ort, aber es gibt eben auch touristische Angebote, die sich präsentieren, die sich an die Besucherinnen und Besucher richten. Vor allem am Wochenende. Und dann geht es natürlich auch um die Ernährung. Die Landesvereinigung der Milchwirtschaft zum Beispiel ist da ganz klassisch, will ich aber auch hier nochmal die Kartoffelscheune der niedersächsischen Landjugend nennen, denn in Niedersachsen werden fast die Hälfte der deutschen Kartoffeln angebaut, auch das eine wichtige Zahl. Aber eben auch Fleischhalter und Fleischindustrie sind vor Ort, denn den größten Anteil an diesem niedersächsischen Produktionswert in der Agrarwirtschaft, das hat die Tierhaltung und die ist eben genauso umstritten, wie sie lange Jahre, Jahrzehnte erfolgreich war und eben Wohlstand gebracht hat in ärmliche Regionen, in einst ärmliche Regionen, muss man sagen, wie etwa das Oldenburger Münsterland, die Region Kloppenburg-Vechta. Also dass die Diskussion, diese Diskussion um die Tierhaltung, die wird sicher auch in der Grünen, auf der Grünen Woche und sicher auch in der Niedersachsenhalle geführt.
Wichtige Themen, da haben Sie schon ein wichtiges Thema genannt, die Diskussion um das Tierwohl, um artgerechte Tierhaltung, aber auch die Diskussion um umweltschonendere Landwirtschaft allgemein, natürlich nach vorne gebracht vom grünen Bundesverbraucherschutzminister Özdemir. Die Deutschlandfunk-Reporter, die jetzt gerade auf der Grünen Woche sind, die haben mir erzählt, dass in diesem Zusammenhang auch immer von einem niedersächsischen Weg gesprochen wird, wenn es um umweltverträgliche Landwirtschaft geht. Sie lachen, was ist das, der niedersächsische Weg?
Ja, das zeigt auf einmal, dass dieses Label ja ein Stück weit funktioniert, also dass der niedersächsische Weg, das ist eben eine gemeinsame Vereinbarung zwischen Landesregierung, den Landvolk, Landwirtschaftskammer, also den Landwirtschaftsvertretern und den Natur- und Umweltverbänden auf der eben gemeinsam, also alle gemeinsam haben diese Vereinbarung entwickelt und dann unterzeichnet. Im Sommer 2020 war das, also vor gut 2 Jahren, und alle Beteiligten verpflichten sich dabei zu großen Anstrengungen bei Natur- und Artenschutz, auch bei der Biodiversität, sowie beim Umgang mit der Ressource Landwirtschaft, wie es heißt. Das Ganze soll der Monokultivierung entgegenwirken, dem Raubbau am Land. An Land in Niedersachsen sind ja zum Beispiel viele Moore trockengelegt worden. Auch jetzt wird noch Torf abgebaut, was ja besonders CO2-intensiv ist. Ja, und die Tierhaltung zum Beispiel, die hat in vielen Teilen eben auch für stark erhöhte Nitratwerte gesorgt, die ein großes Problem sind für die Umwelt. Viele Arten sind verschwunden, Insekten sind dabei zu verschwinden, weil eben die Lebensräume zerstört wurden oder dabei sind zu verschwinden. Ja, dem wollen alle gemeinsam entgegenwirken. Das ist schon vorbildlich, exemplarisch. Die Landesregierung, so funktioniert es, zahlt den Landwirten dann entsprechend ihrer Leistungen. Wenn sie zum Beispiel einen Blühstreifen anlegen, anstatt Getreide anzubauen, Ein einfaches Beispiel, oder zum Beispiel habe ich ein Projekt einmal besucht, da ging es um den Schutz des Feldhamsters. Der ist in Deutschland ja fast ausgerottet, weil er eben ja unter Feldern lebt, und wenn große Felder von einem Tag auf den anderen abgemäht werden, dann ist er eine leichte Beute für Raubvögel. Aber bei diesem Projekt zum Beispiel arbeiten ein Landwirt und die Deutsche Wildtierstiftung dort vor Ort zusammen. Man mäht diese Felder nur teilweise ab, die Feldhamster können sich dann vor den Raubvögeln verstecken und sich wieder vermehren. Dafür erhält der Landwirt dann zum Beispiel Ausgleichszahlungen, so funktioniert es auch für die Blühstreifen. Hm. Und ja, solche Projekte gibt es eine Reihe, aber es ist eben noch sehr kleinteilig und lange nicht flächendeckend. Politisch interessant, das Ganze wurde von CDU im Agrarministerium und der SPD im Umweltministerium angeschoben, und nach einem Regierungswechsel hier im vergangenen Jahr sind beide Ministerien jetzt in Hand der Grünen.
Also so eine Art Öko-Bonus für Landwirte, wenn ich das richtig verstehe. Dieser Regierungswechsel von der Großen Koalition zu Rot-Grün, hat das Einfluss auf den niedersächsischen Weg? Bitte um eine kurze Antwort.
Also genau, die Grünen haben zu 2 Jahren Niedersächsischer Weg im letzten Sommer harsche Kritik geführt, weil es ihnen eben nicht geübt, weil es ihnen nicht weit genug geht sozusagen, und jetzt müssen die Grünen eben nachlegen. Also das zeigt ja doch, dass der Konsens da ist, dass man das gemeinsam angehen will, aber in der Umsetzung ist man sich natürlich über die Geschwindigkeit etwas uneins. Da wollen die Grünen, denke ich, mehr als die CDU das wollten in Richtung Natur- und Umweltschutz, genauso wie die Verbände wollen, und die Landwirtschaft, die hat dann doch noch andere Interessen.
Dankeschön. Bastian Brandau war das über Niedersachsen auf der Grünen Woche. Wohnen wird immer teurer in Deutschland. Und umso ernüchternder ist die Meldung von dieser Woche, dass der Plan der Bundesbauministerin, pro Jahr 400.000 bezahlbare neue Wohnungen zu bauen, bei weitem nicht erfüllt wird. Umso spannender ist die Geschichte eines alten Mehrfamilienhauses im teuren Münchner Stadtteil Haidhausen. Dessen Bewohner mussten erfahren, dass ihr Haus zur Hälfte verkauft werden soll. Doch bevor ein Immobilienhai zugreifen konnte, haben sie sich selbst als Käufer ins Gespräch gebracht, und zwar in einer Konstruktion aus GmbH, Verein und mit Hilfe einer Stiftung. Susanne Lettenbauer hat die Hausbewohner besucht.
Okay. Die Flyer und professionellen Postkarten sind noch druckfrisch, wie sie da auf dem Küchentisch von Katrin Göbel liegen. Neben ihr sitzen Andreas von einem Stockwerk tiefer und Wolfgang, einer der Ältesten im Haus. Derzeit verteilen sie überall im Viertel diese Flyer mit der Webseite word8.de. Ihr Ziel: Geldgeber für ihr ungewöhnliches Vorhaben zu gewinnen. Sie wollen in Kürze das Mietshaus, in dem sie schon lange wohnen, selbst übernehmen.
Wir haben eine Annonce über unser Haus in ImmoScout gesehen. Und dann haben wir uns dran gemacht, okay, was passiert jetzt? Werden wir entmietet? Mieterhöhungen, Sanierungen, die ganzen Themen, die anstehen.
Beschreibt Andreas Ebert den Schock und die Angst vor einem Wohnungsverlust oder rasant steigenden Mieten. Denn das ist in München nach einem Eigentümerwechsel die Normalität. Ihr Glück: das Inserat über 6,5 Millionen Euro betraf nur das halbe Haus. Nur einer der Hausbesitzer wollte verkaufen. Deshalb die Überlegung der Mieter,
dass man selber die Initiative übernimmt und nicht nur ein Mieter ist, der bequem letztendlich da sitzt, sondern Verantwortung übernimmt. Das ist auch uns ganz wichtig, diese andere Perspektive einzunehmen.
Und das Hausbesitzer-Duo, beide Mitte 60 und sozial engagiert, stimmte tatsächlich zu. Also gründeten die Mieter einen eigenen Hausverein, dann eine eigene Haus-GmbH, die vom Verein als Gesellschafter getragen wird und die Wohnungen vermietet. In dem Fall an die jetzigen Bewohner und Vereinsmitglieder selbst. Gäbe es einen Mieterwechsel, würde der neue Hausbewohner, die neue Hausbewohnerin auch Vereinsmitglied werden, aber ohne Einlage. Eine Genossenschaft wollte man nicht.
Wir bleiben Mieter, aber wir übernehmen die ganze Bewirtschaftung, und auch Renovierung, Sanierung sind wir auch zuständig dann für. Also so gesehen ändert sich für uns dann doch einiges. Finanziell ändert sich auch etwas, die Mieten werden etwas angehoben werden müssen, um die Finanzierung zu stemmen.
Eine sozial engagierte Stiftung will das Grundstück, der teuerste Teil der Immobilie, übernehmen und der Haus GmbH zu geringer Erbpacht überlassen. Mittels Crowdfunding und Nachbarschaftsdarlehen will die Mietergemeinschaft jetzt die 3 Millionen Euro für den Kauf zusammensammeln. Der Rest müsste über Banken kommen. Die Chancen stehen gut. Man habe zuvor mit dem bundesweit agierenden Mietshäuser-Syndikat Kontakt aufgenommen. Ab 1.000 Euro Darlehenssumme kann jeder bei dem für Deutschland noch ungewöhnlichen Pilotprojekt mithelfen, erklärt Mitbewohner Wolfgang Heidelmeier. Vielleicht könne man damit andere Mietgemeinschaften zum Nachahmen ermutigen.
Ja, ich finde das eine ganz super Idee. Ich denke bloß, das Haus kaufen wir ja nicht, sondern das Haus, das kauft eben die GmbH und der Verein. Und das, was ich spannend finde dran, das ist, dass wir eigentlich die Gesellschaft brauchen, die uns helfen muss und unterstützen muss, damit wir das finanzieren können. Also die Finanzierung soll im größten Teil über Direktkredite gehen. Das heißt, dass Menschen, die sozial denken, die uns unterstützen wollen, die Idee von uns gut finden, uns Geld leihen als Kredit, möglichst langfristig, und das natürlich auch wieder zurückkriegen, wenn sie es brauchen.
Dass langfristig vermietete Häuser plötzlich ohne Wissen der Bewohner verkauft werden, ist in München keine Seltenheit. Wer keine Erben hat oder die Immobilie nicht rechtzeitig an Erben überschrieben wurde, muss aufgrund hoher Erbschaftssteuern verkaufen, meist an international agierende Immobilienfirmen. Ein pauschales Vorkaufsrecht der Kommunen gibt es nicht mehr. Die Stadt München hat das Problem erkannt und will eine Beratungsstelle für Immobilienbesitzer schaffen, wie sie ihre Mietshäuser sozial verträglich und mit bezahlbaren Mieten weitergeben können, zum Beispiel an Stiftungen. Das Modell der Stiftungen sei tatsächlich eine gute Initiative, bestätigt die Vorsitzende des Münchner Mietervereins, Beatrix Zurek.
Eine Stiftung hat ja einen großen Vorteil, wenn sie erstellt wird, dass aus den Urkunden und aus den Niederschriften, die es dazu gibt, also den Gesamtmaterialien, dann ja klar ist, was der Stiftungszweck ist. Deswegen finden wir eine Lösung über eine Stiftung sehr gut, weil sie ein weiterer Baustein ist, um bezahlbaren Wohnraum zu erhalten.
Die Hausgemeinschaft Wörthstraße 8 ist froh, eine komplizierte, aber machbare Lösung gemeinsam mit einer Stiftung gefunden zu haben, die ihnen bei der Hausübernahme hilft. Denn einige Hausbewohner, wie die Endvierzigerin Katrin Göbel, wohnen seit Jahrzehnten in dem über 100 Jahre alten, denkmalgeschützten Haus. 13 Wohnungen, 4 Etagen, 28 Mieterinnen und Mieter, vom Baby bis zur Rentnerin. Der gut bürgerliche Bau liegt mitten in Haidhausen, einem der teuren Wohnviertel Münchens, in dem die Mietpreise leicht bei 20 Euro der Quadratmeter Kaltmiete liegen. Im Haus Wörthstraße 8 liegen sie zurzeit aufgrund alter Mietverträge noch bei 9 Euro. Das wird sich auf rund 12 Euro ändern müssen, aber das werde man hinbekommen, so Göbel.
Hass und Hetze nehmen nicht nur im Internet zu, auch im realen Leben. Ein Riesenproblem ist zum Beispiel, dass Kommunalpolitiker und Politikerinnen zunehmend angefeindet werden. Frauen, das ergeben Studien, sind davon nochmal sehr viel häufiger betroffen als Männer. Und da verwundert es auch nicht weiter, wenn außerdem noch zu hören ist, dass nicht mehr genügend Menschen in Deutschland sich für den Job des Kommunalpolitikers interessieren, der meistens ja auch noch ehrenamtlich ist. In Brandenburg hat gestern die Landtagspräsidentin alle ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Ortsvorstände zu einem Neujahrsempfang eingeladen. Einmal, um Danke zu sagen, und zum anderen, um die Frauen zu ermutigen, weiterzumachen. Christoph Richter war mit dabei.
Ganz, ganz herzlichen Dank. So viele ehrenamtliche Bürgermeisterinnen, Ortsvorsteherinnen, echte Kommunalpolitikerinnen. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie zu uns kommen.
Zum Neujahrsempfang für ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen sind etwa 100 Ortsvorsteherinnen und Bürgermeisterinnen aus ganz Brandenburg nach Potsdam in den Landtag gekommen. Eine von ihnen, die 40-jährige Steffi Lessig. Sie ist Ortsvorsteherin in Sieten, einem Ortsteil von Ludwigsfelde. Die Stadt liegt nur wenige Autominuten von der südlichen Berliner Stadtgrenze entfernt. Steffi Lessig hat im Rahmen ihrer Kommunalarbeit 2021 Hass und Hetze erlebt, die sie heute noch mitnimmt.
Wegen eines wirklich banalen Themas auf kommunaler Ebene. Ja, da wurde mir halt angedroht in der öffentlichen Sitzung, dass ich mit Konsequenzen zu rechnen hätte. Und das war auch unter Zeugen. Wir haben auch eine Tonaufnahme davon.
Es ging um eine Schaukel auf einem Spielplatz, die an einem Drahtseil hängt, an der Kinder entlangrutschen können. Die meist älteren Nachbarn fürchteten Lärm, weshalb die Stimmung aufgeheizt war und einer Anwohnerin ausfällig wurde und der Ortsvorsteherin drohte.
Dann habe ich gefragt, ja, was genau sie damit meinen. Ja, sie würde es schon sehen, sie würde ja genug Leute kennen.
Und bei der verbalen Bedrohung blieb es nicht. Ein Nachbar von ihr sei kurz darauf mit dem Auto voll auf sie zugefahren, als sie an der Straße mit ihrem Hund Gassi ging, erzählt die Frau.
Und ich dachte in dem Moment nur, fahr mich nicht um.
Am Ende sei der Mann nur ganz knapp an ihr vorbeigerauscht.
Das ist ein Nachbar. Das ist noch das Schlimme eigentlich dabei.
Und haben Sie das zur Anzeige gebracht?
Nein, weil es halt ein kleines Dorf ist.
Steffi Lessig ist sich sicher, einem Mann wäre sowas nicht passiert. Das sei nur geschehen, weil sie eine Frau ist. Im nächsten Jahr wird in der Stadt Ludwigsfelde gewählt. Ob sie wieder kandidiert, sie weiß es nicht. Was auch mit der fehlenden Unterstützung hauptamtlicher Politiker für ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen zu tun hat, wie Steffi Lessig erzählt.
Ich bin mit meiner Problematik an meinen Bürgermeister herangetreten, aber da war nur, ja, Kommunalpolitik hat auch unschöne Seiten, war dann der Kommentar. Das hilft mir in keinster Weise.
Beleidigungen, Beschimpfungen bis hin zu Vergewaltigungsandrohungen, gerade für Frauen in der Kommunalpolitik nehmen, laut einer aktuellen Studie der Hamburger Körperstiftung, abwertende Angriffe deutlich zu. Männer würden Kommunalpolitikerinnen schlicht die Kompetenz abstreiten, nur weil sie eben Frauen seien, erzählt Kerstin Hoffmann, Ortsvorsteherin in Greifenberg, einem Ortsteil von Angermünde in der Uckermark.
Manche denken, es ist so, dass man das Fachwissen gar nicht hat.
Aber man wird als Frau schon...
Ja, ein bisschen ausgegrenzt. Ist schon ein bisschen diskriminierend, finde ich.
Jetzt ist die Verkäuferin bereits 16 Jahre in der Kommunalpolitik und habe sich mittlerweile ein dickes Fell zugelegt, sagt sie. Die Gastgeberin des Neujahrsempfangs ist Ulrike Liedtke, Sozialdemokratin und Brandenburger Landtagspräsidentin. Außerdem ist die Stadtverordnete in der Fontane Stadt Rheinsberg. Sie sagt den Frauen:
Ihr seid ganz, ganz wichtig. Ihr müsst weitermachen, ihr müsst dabei bleiben, ihr müsst euch wehren. Aber ohne euch geht es nicht. Wenn die Hälfte der Menschheit Frauen sind, dann gehören Frauen auch in alle Parlamente hinein. Und zwar von der Basis, von der Stadtverordnetenversammlung oder Ortsbeiräten bis hoch zum Europaparlament. Ja? Also von daher ist das für mich völlig klar, dass Frauen dabei sein müssen.
Damit mehr Frauen in die Kommunalpolitik kommen, braucht es eine Verbesserung der Diskussionskultur, meint Sven Tetzlaff. Er ist bei der Hamburger Körperstiftung Experte für Bürgerbeteiligung und Demokratieförderung und reden auf dem Empfang in Potsdam. Es breche uns was weg. Die Demokratie könne in eine Schieflage geraten, wenn man nichts ändere. Die Kommunalpolitik ist die Repräsentation aller Bürgerinnen und Bürger und da brauche man die Frauen, sagt Tetzlaff. Ein Beginn sei gemacht, wenn man beispielsweise die Gemeindeversammlungen nicht nur am Abend abhalten würde.
Die Sitzungszeiten müssen flexibilisiert werden. Auf der anderen Seite wissen wir, dass Sitzungen ausufernd sind, kürzere Redezeiten. Wir müssen es hinkriegen, dass in den politischen Vertretungsgremien ein besseres Gesprächsklima gibt, wo klar ist, Abwertung, Beleidigung unter der Gürtellinie wird hier nicht akzeptiert.
Was es jetzt dringend brauche, meint Demokratieforscher Tetzlaff, seien ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen-Netzwerke, damit Frauen sich gegenseitig unterstützen können, wenn es mal schwierig wird. Im Westen würden sie bereits existieren, der Osten habe da noch Nachholbedarf.
Das, was jetzt hier beispielsweise in Brandenburg im Landtag gemacht wird, ein Empfang für die ehrenamtlichen Bürgermeisterin, ist ein wichtiges Zeichen für Vernetzung und auch ein starkes Zeichen für Anerkennung.
Für die uckermärkische Kommunalpolitikerin Kerstin Hoffmann der richtige Weg, sagt sie noch, und genießt die Wertschätzung, die man mit dem Neujahrsempfang den ehrenamtlichen Brandenburger Bürgermeisterinnen und Ortsvorsteherinnen entgegenbringt.
Ich finde es gut, dass man so eine Veranstaltung hier gemacht hat. Ich finde es einfach schön.
Brandenburg will Kommunalpolitikerinnen stärken, Christoph Richter berichtete. Das war's von Deutschland heute. Mein Name ist Ute Reckers. Ich verabschiede mich für heute und sage danke fürs Zuhören.